Ich möchte gern wieder anfangen mit einem Gebet. Gnädiger Gott, lieber Vater, wir haben uns um dein heiliges Wort versammelt. Und wir danken dir dafür. Es liegt offen vor uns. Und in unserer Not, um es zu verstehen, kommen wir eher zuerst zu dir. Und suchen deine Hilfe. Ja, wirklich, wir brauchen deinen Heiligen Geist. Wir brauchen dich selbst dafür. Und flehen zu dir, dass du zu uns kommst. Damit du uns aus deinem Heiligen Wort lehrst. Ja, lieber Vater, darum bitten wir. Mach bitte das, was wir hören und lesen, auch nützlich für uns. Für heute und für morgen und für die kommenden Tage. Im Namen unseres Herrn, Jesus Christus. Dein Sohn. Amen. Meine Lieben, also es geht zum dritten Mal über den neuen Bund. Zum sechsten Mal über den Bund. Zum dritten Mal über den neuen Bund. Und dabei sind wir unterwegs mit den drei großen Propheten. Jesaja, Jeremia, Ezekiel. Hezekiel in Deutsch. Angefangen haben wir mit Jeremia. Het is een wunderbare Vision, wo Gott uns eine neue Identität und eine neue Beziehung verspricht. Hè. Ihr kennt alle die bekannte Verse. Ich werde mein Gesetz in sie hinlegen und sie in ihr Herz schreiben. Das ist eigentlich schon, worum es geht in die Wiedergeburt. Ja, und auch von der neuen Vergebung hatte Jeremia geredet. Von einer Abrechnung mit der Sünde. Gott wird niemals mehr wieder daran denken. Die Sünde nicht mehr gedenken. Aber der Jeremia hat nicht erzählt, wie das alles passieren soll. Und dafür haben wir dann in Jesaja gelesen. Hè? In Jesaja Buch über den Knecht und namentlich den leidenden Knecht. Jesaja 53. Ertrug den Schlägen, damit wir Frieden haben. Jesaja freut sich auf den Friedensbund. Der dritte Prophet, die den neuen Bund voraussah, war der Hezekiel. Und schauen wir gleich die zentrale Stelle an in Kapitel 37. Kapitel 37, meine ich, die Verse 24 bis 28, fangen wir mal an mit Vers 24. Und mein Knecht David, der wird König über sie sein. Het is interessant, hè? Alle diese großen Propheten greifen ineinander. Sie sehen in ihre Visionen schon ganz viel Wichtiges von der Zukunft. Und doch hat jeder seinen eigenen Schwerpunkt. Jeremia's Schwerpunkt lag auf der Wiedergeburt. Er sah, was wir dann nennen, die Transformation, voraus, des menschlichen Elements im Bund. Wir werden veranderd, Gott braucht nicht zu ändern, wir müssen ändern. Jesaja's Schwerpunkt lag auf dem großen Werk, durch das die Sünde beseitigt wird, und wir denken dann am Kreuz. Und Hezekiel bringt hier dann übrigens genau wie Jesaja und ja auch wie Jeremia das alles in Bezug auf einem König, auf David. Aber das ist nicht sein Schwerpunkt. Warum geht es bei Hezekiel? Lesen wir mal Hezekiel 37 ab Vers 24. Und mein Knecht David soll ihr König sein, und der einzige Hirte für sie alle. Sie werden den perfekten König haben. Ein König aller Welt, ein ewiger König. Und sie sollen wandelen in meinen Rechten und meine Geboten halten und danach tun. Toll, sie werden sich völlig verändern. Sie werden ein neues Herz haben, Jeremia hat schon gesagt. Und sie sollen wieder in dem Lande wohnen, das ich meinen Knecht Jakob gegeben habe. in dem eure Väter gewohnt haben. Ah, ich werde in die Heimat zurückkehren und nie wieder umziehen. Sie und ihre Kinder und Kindeskinder sollen darin wohnen für immer. Und mein Knecht David, da ist er wieder, mein Knecht David soll für immer ihr Fürst sein. Mensch, sieht das gut aus. Großartig. Und ich will mit ihnen einen Bund des Friedens schließen. Da ist er wieder. Einen Bund des Friedens, wie in Jesaja 53. Der soll ein ewiger Bund mit ihnen sein. Und ich will sie erhalten und ihre Zahl vermehren und. Mein Heiligtum soll unter ihnen sein, für immer. Ich werde unter ihnen wohnen und ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Achtung, damit auch die Völker, da gibt es wieder das Missionarische, auch im Alten Testament, damit auch die Völker erfahren, dass ich der Herr bin, der Israel heilig macht, wenn mein Heiligtum für immer unter ihnen sein wird. Oh, en dan had ik mich gedacht, wie muss das Herz des guten alten Hesekiel in seinem Inneren geklopft haben, als er das sagte. Hast du eine Idee, warum ich das sage, das Herz von Hesekiel? Schau mal, Hesekiel war der Priester, der nie ein Priester sein könnte. Als er 30 Jahre alt wurde, und natürlich unter anderen Umständen als Levit in den priesterlichen Dienst eingetreten werden, da war er weg. Der war in Babylon. Ja? Und als er dann an den Tempel in Jeruzalem dacht, dann sah er dort eine korrupte Klik. Der war schon dem Untergang geweiht. Und sein priesterliches Herz sehnte sich danach, dass aus dem Nährboden der Verzweiflung etwas Besseres wachsen möge. Er sehnte nach dem perfekten Tempel, dem vollkommenen Tabernakel. Und das lag nicht nur daran, natürlich, dass der Tempel in Jerusalem verdorben war und kurz vor der Zerstörung stand. Nein, der Hesekiel, der wird wohl auch erkannt haben, dass das Tabernakel und der Tempel, auch wenn die perfekt wären, doch nicht wirklich Gottes Ideal entsprachen. Nein, Gottes Ideal finden wir in 2. Mose 29. Können wir die Versen 42 bis 46 vielleicht zusammen lesen? Exodus 29. Aber bitte halte ein Finger bei Ezekiel. Das ist in einem kleinen Ausflug. Exodus 29, die Verse 44 bis 46. Aber ehrlich gesagt, die ganze Geschichte vom Tabernakel in Exodus, hè, wir finden sie manchmal ein bisschen langweilig, oder? Kapitel nach Kapitel, Brandopfer, Sündopfer. Wir langweilen uns schon das erste Mal, wenn Moses gesagt wird, was er tun muss. Kapitel nach Kapitel. Und dann langweilen wir uns zum zweiten Mal doppelt, wenn er uns erzählt, wie er das dann auch tatsächlich gemacht hat. Das dauert und das dauert. Es wird uns fast eingehämmert. Also, das hat einen pädagogischen Sinn. Aber meine Liebe, Exodus 29 sagt, hierum geht es. Hör das mal an, 29, Abvers 42. Das soll das tägliche Brandopfer sein bei euren Nachkommen am Eingang der Stiftshütte von dem Herrn, vor dem Herrn, wo ich euch begegnen und mit dir reden will. Ja, da selbst will ich den Israeliten begegnen. Und das Heiligtum wird geheiligt werden in meiner Herrlichkeit. Und ich will die Stiftshütte und den Altar heiligen.
unter Aaron und seine Söhne heiligen, dass sie meine Priester seien. Hör mal. Und ich will unter den Israeliten wohnen und ihr Gott sein, dass sie erkennen sollen, ich sei der Herr, ihr Gott, der sie aus Ägyptenland führte, damit ich unter ihnen wohne. Ich, der Herr, ihr Gott. Spürst du es? Ich möchte so gerne mit ihnen leben und bleiben und wohnen. Darum ging es. Darauf zielte das ganze Zeichen der Exodus ab, damit der Herr in der Mitte seines Volks wohnen kann, dass er nicht auf Distanz bleibt. Und hochinteressant, das Buch, und jetzt braucht ihr das Papier, das Buch Numeri, das heißt das Buch der Zahlen, he, Numeri, Nummern, 4. Mose, Kapitel 2, das beschreibt uns die Ordnung der Stämme, he, die Aufstellung von Israel. Norden, Süden, Osten, Westen. Ich stelle mir das gerne immer in Formen eines Kreuzes vor. Schau mal hier. Mit den führenden Stammen und dann den verwandten Stammen. Drei in diese Richtung, drei in jene Richtung und drei in die andere Richtung. Die 12 Stämme Israels, so wie ein großes Kreuz. Und genau in der Mitte von diesem Kreuz befindet sich... Denn du hast schon gesehen, ein Name der Stamme fehlt. Levi. Ja, die hatten kein eigenes Land. Aber die haben gearbeitet zentraal. Damal in die Stiftshütte, sagt die Tabernakel oder sagt die Stiftshütte?
Tabernakel.
Beides. Okay. Gut. Aber das is interessant, hè? Sie sind gelagerd inmitten Gottes Tabernakel. Das bedeutet, mein Volk, ihr woont in Zelten. Ich wohne in einem Zelt. Ihr seid mein Campingvolk. Und ich komme mit. Ich werde mit euch zelten. Und mein Zelt steht genau in der Mitte eurer Zelten. Denn ich habe euch aus Ägypten herausgeholt, um mit euch zu sein. Und dann, als sie letztendlich in Kanaan sind und in Häusern wohnen, dann sagt der Herr, jetzt, wenn ihr ein Volk seid, das in Häusern wohnt, jetzt baut mir ein Haus. Ich möchte unter euch wohnen. Also der Kerngedanke dieses Zelts oder vom Haus Gottes ist wesentlich anders als wir uns eine Kirche vorstellen. Wir reden dann von einer Kirche als einem Gotteshaus, aber meistens meinen wir damit, ich gehe dorthin, um bei ihm zu sein. Ich komme bei ihm. Aber das Heiligtum, die Stiftshütte, der Tempel, die sagen, er ist gekommen, um bei uns zu sein. Bei mir zu sein. Es ist der Ort, an dem Gott inmitten seines Volks leben will. Und als Hesekiel darauf zurückblickte, was sie alles schon erlebt hatten, sogar in den besten Zeiten, dan wünschte er, ja, schön, aber je brauchen was Besseres. Je brauchen etwas mehr, denn obwohl Gott da war, er war da für die Leute, sag mal, nicht zu Hause. Nicht einfach anzurufen, nicht wahr? Man wusste, er ist da, der Herr ist bei uns. Aber sie konnten nicht so einfach zu ihm gehen. Und mit ihm reden, ohne anklopfen, rein, nein. Der Zugang war beschränkt. Nur dieser einen Höhepriester, dieser Aaron, und nur einmal im Jahr sah er die Bundesladen. Also die Vollkommenheit war noch Zukunftsmusik. Er lebte noch nicht unter ihnen und sprach noch nicht mit ihnen, wie er es später tun würde. Aber der Hesekiel, der kommt schon ein Ausblick auf die Vollkommenheit. Und er darf auch schon erzählen, wie das möglich sein wird. Und das lesen wir in dem Abschnitt über den Tempel. Und ja, ich weiß, Hesekiel und de Tempel, da muss man wieder ein bisschen ausharren. Dieses Tempelteil, kennt ihr das? Wir haben daar schon über geredet, Yvonne. Das gibt es in Kapitel 40, 41, 42 und bis 48. Und wir sagen wieder, Mensch, wie langweilig, genau wie im Exodus. Aber Achtung. Wenn der Bibel ein bisschen langweilig wird, ich habe die Erfahrung, dann ist etwas wichtig dabei. Dann ist schon etwas wichtig. Dann wird es etwas eingehämmert. Denn was wird da so ausführlich beschrieben? Die Realität, die Sicherheit und den Segen, die es gibt, wenn Gott wirklich unter seinem Volk woont. Ich gebe ein Beispiel. Schau mal, Kapitel 45. 45, die Verse 16 und 17. Ich habe es übrigens auch kurz gefasst auf dem Papier. Das ist Nummer 4. Kapitel 45, 16 und 17. Zwei Sachen. Erstens. Zegt ze, alles volk des landes zal deze abgaben zum fürsten in Israël brengen. En de fürst zal die brandopfer, speisopfer en trankopfer ausrichten aan de festen, neumonden en sabbaten en aan allen feiertagen des hauses Israël. En zweitens, dat is de fürst, zal die zündopfer en speisopfer, brandopfer en dankopfer daar brengen. Om zuren te schaffen voor het huis Israël. Ziet u dat voor u? Dat volk, de fürst, God. Wat interessant, alles hangt hier aan deze fürsten, die offensichtlich al priester is. Een fürst die priester is, dat is ganz typisch. We hebben nur een Beispiel im Alten Testament. Nächste Mal werden wir dann noch zurückkommen. Das ist Priesterkönig Melchizedek. Es hängt ab von seinem Vermittlung. Das ist das Bild. Volk, Priesterkönig, Gott. Als immerwährender Vermittler sichert er Gottes Volk für immer die Segnungen des Brandopfers, des Friedenopfers und des Sündopfers. Durch seine Vermittlung woont Gott bei seinem Volk und bekommt es den großen Segen. Lang ersehnt, aber noch nie vollendet, dass Gottes Volk selbst zum Tempel des Heiligen Geistes wird. Hezekiel, meine Lieben, darf blicken auf diese Vollkommenheit. Er hat es gesehen. Und das ist heute mein Beitrag. Über Ezekiel. Er hat es gesehen. Een königliche Hoffnung. David komt, de Priesterkönig. En er zei een Bundeshoffnung. Een Friedensbund. Er zei een Tabernakelhoffnung. Ik werde unter ihnen wohnen. En, habt ihr es gelesen? In Kapitel 37. Ook een universelle Hoffnung. Denn auch die Völker werden es erfahren. Aber Ezekiel betont, was ihn am meisten anspricht. Der Tag wird kommen, an dem der Herr wirklich in der Mitte seines Volkes wohnen wird. Darum all diese Kapitel über den Tempel. Und alles, was im Tabernakel angedeutet wurde, alles, was im Tempel angedeutet wurde, alles wird erfüllt sein. Das ist der Bund des Friedens, wenn Gott selbst bei uns woont, lebt, anwesend is, present. En daarover freue ik mich sehr, wenn es geht Gottes Beziehung mit uns, dan bekommen wir schon im Alten Testament eine Riesenhoffnung. Volg Jeremia, da kommt ein perfektes Volk. Volg Jesaja, ein perfekte Erlösung. Und volg Ezekiel, ein perfekter Tempel. Een perfectes volk, een perfecte erlösung, een perfecte tempel, een perfecte beziehung, sag mal, eine persönliche beziehung mit Gott. Und ich muss euch wohl nicht sagen, dass das Neue Testament geschrieben ist, um uns zu erzählen, dass alle diese drei passiert sind. Die Bundesidee zieht sich wirklich durch das gesamte Neue Testament. Ist die vielleicht noch niemals so aufgefallen, aber es ist wirklich wahr. Ich habe auf der anderen Seite habe ich ein paar Hinweise gegeben, nur eine Auswahl, aber um zu zeigen, wie sehr der Bund in der ganzen Bibel wirklich Thema ist. Angekündigt wird es zuerst in Lukas, 1. Kapitel, Vers 68. Das ist in dem Lied von Zacharias. Ich möchte immer gern am Heiligabendmahl damit enden, die Danksagung aus dem Lobgesang von Zacharias, als der alte Mann, dieser alte Mann, Vater geworden ist und seine Stimme wieder erlangt, dann singt er sein Benediktus. Und er sieht die Erfüllung vom Bund, die verheißen war. Es ist interessant, Calvin hat immer die Lobgesangen im Lukas 1 und 2 gesungen, wenn die Gemeinde Abendmahl gefeiert hat. Die Lobsang des Maria, des Simeons. Die Simeons am Ende, jetzt, Herr, haben unsere Augen gesehen. Und das Benediktus. Und Zacharias sieht die Erfüllung vom Bund. Ich lese das mal, Lukas Kapitel 1, Vers 68. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und gedacht an seinen heiligen Bund. Kann man schon sehen, dass dieser Priester wirklich gewusst hat, warum es geht in den Tempel, wo er diente. Und zweitens wurde der Bund natürlich von Jesus besiegelt. In Lukas 22, da redet er vom neuen Bund. Wir werden es kommende Sonntag wieder hören. Nach dem Essen nahm er den Becher und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ein Höhepunkt, im Evangelium. Dafür ist er gekommen. Für den neuen Bund. Und damit blickt er natürlich zurück auf Exodus 24. Siehe das Blut des Bundes, sagte Moses. Eine Stelle, die wir schon gelesen haben. Jesus greift diesen Gedanken vom Blut des Bundes wieder auf. In Lukas 22. Und drittens, jetzt sind wir schon in den Briefen. Zwar in dem Brief an die Epheser, Kapitel 2. Vers 15 bis 22. Da sagt Paulus, meine Lieben, der Bund ist im Gange. Der große Tempel wird gebaut aus Israel und den Völkern. Und merkst du das? Als er dat sagt, die Epheser waren Heiden, hè? Die waren zum Glauben gekommen. Und jetzt sagt er, die große Tempel wird gebaut aus Israel. Und den Völkern, daar redet er zu uns. Wir gehören auch dazu, aus den Völkern. Und warum? Weil ihr zum Herrn gehört, werdet auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt. Ständig wohnt Gott darin durch den Heiligen Geist. Die Vision, die Hesekiel gesehen hat, erfüllt sich wunderbar. Stein auf Stein wird gesetzt. Der Tempel ist im Bau. 2024, er wird dieses Jahr weitergebaut. Damit er eine Wohnung Gottes im Geist sein kann. Auch in Österreich, Oberösterreich, Neuhofen, Biberbach, Kematen. Und viertens wird der Bund, und zwar ausführlich, in Hebräerbrief erklärt. Ohne dass ich jetzt schon Hinweise darauf gebe, das ist so wunderschön, da muss man einen Einzelabend für organisieren. Das machen wir dann auch. Denn darauf werde ich noch einmal zurückkommen. Und schließlich wird das alles in der Offenbarung vollendet, wo der Bund sich wirklich durchs ganze Buch hinzieht. Wahnsinn, wenn man das einmal anschaut, wie all diese Texten aus Ezekiel und Jesaja, das kommt alles zurück. Ik heb twee bijspelen. Offenbaring 11, kapitel 11, vers 19. Ik citeer: dan wurde de tempel Gottes im Himmel geöffnet. En die bundeslade in zijn tempel wurde zichtbaar. Niet nur voor Aaron, voor alle. En wauw. Das ist wirklich dramatisch, das ist ein Höhepunkt. Blitze zucken auf, man hörte Grollen und Donner und die Erde bebte. Ein wirkliches Höhepunkt. Und Kapitel 21, die Verse 3 und 4 und meine Lieben, eigentlich eigentlich kann ich das niemals lesen, ohne gerührt zu sein. Das bewegt mich immer, um dabei zu sein, oder? Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Sieh her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben. Kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Jetzt gibt es die Vollkommenheit. Die perfekte Bundesbeziehung mit Gott. Und so kommt der Bund zur Vollendung. Himmlischer Vater, wie gut, wie wunderschön, dass du ein Buch geschrieben hast, aus dem wir lernen können. Du bist der ewige Gott. Du wirst nur von deinem eigenen Willen und Verlangen bewegt. Nichts anderes kann dich berühren als das, was du bist und was dein eigenes Herz dir sagt. Und du bist weit oben, außer Sichtweite von uns. Es gibt doch keinen Grund, es gibt keinen Weg, auf dem wir dich durch dein eigenes Suchen herausfinden könnten. Es ist alles nur aus Gnaden. In großer Barmherzigkeit bist du zu uns gekommen und hast dich uns offenbart. Du hast ein Buch geschrieben, es in unsere Hände gelegt. Und du hast dieses Buch zu einem Liebesinstrument und einem Lehrinstrument gemacht, damit wir dich kennenlernen und dich dafür verehren können, dass du uns ganz sicher nach Hause bringst, in die Herrlichkeit, in deine Familie. Und wir bitten dich um nichts anderes, als dass du unseren Lobpreis und unsere Anbetung annimmst durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.